Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Hartmut Rüffert und ich möchte Sie nun auf den Lyriker Andreas Reimann und sein gerade eben erschienenes Werk Kontradiktionen einstimmen. Andreas Reimann, inzwischen 70 Jahre alt, ist der Sohn einer Leipziger Künstlerfamilie und Enkel von Hans Reimann. Seine äußerst spannende Biografie beginnt schon in Kindertagen tragische Züge anzunehmen und die Gedichte, die in dem Band Kontradiktionen zusammengefasst wurden, schrieb er als 16- bis 19-jähriger junger Mann. Warum es dennoch 50 Jahre dauerte, sie zu veröffentlichen, möchte ich wie folgt zusammenfassen. Während der junge Poet Andreas Reimann Mitte der 60er Jahre noch öffentlich für seine Verse über die sozialistische Arbeitswelt gelobt wurde, hatte er selbst schon seine Erfahrungen in der Produktion, also der real existierenden Wirklichkeit, machen müssen. So entstand zwischen 1964 und 1966 sein Gedichtzyklus Kontradiktionen. Peter Geist, profunder Kenner der DDR-Lyrik, der die Eigenständigkeit und formale Vielfalt dieser Texte hervorhebt, schreibt darüber auch: Diese Verse gehen über das in diesen Jahren florierende Protestpathos im Namen der Jugendlichkeit eines Volker Braun, Wolf Biermann oder Rainer Kirsch deutlich hinaus. Die Ich-Ansagen sind keine rhetorischen Konstrukte, sondern gesättigt mit existenziellen Kontradiktionen des Lebens auf Messers Schneide. Der Plan einer Veröffentlichung dieser Sammlung in der DDR erwies sich somit als illusionär. Die Publikation in der Bundesrepublik Deutschland, in der Vorabdrucke erschienen waren, konnte nicht mehr in Erwägung gezogen werden. Denn nach der vorzeitigen Exmatrikulation des Autors vom Literaturinstitut in Leipzig Anfang 1966 hatte das MFS den operativen Vorgang Autor eröffnet. Dem Dichter kam ein Großteil des Manuskripts abhanden, das beispielhaft für den Straftatbestand staatsfeindliche Hetze stand, für die der Dichter in der DDR 2 Jahre inhaftiert war. Aber weil der Autor die bislang verschollenen Gedichte in seinen Stasi-Akten wiederfand, konnte die Konnewitzer Verlagsbuchhandlung Peter Hinke die Kontradiktionen genau 50 Jahre nach ihrer Entstehung erstmals präsentieren. Sie erscheinen im Band 1 der Andreas Reimann Werkausgabe, deren Realisierung von der Andreas Reimann Gesellschaft unterstützt wird, für die ich hier stehe. Und nochmals Peter Geist zu Kontradiktionen. Gedichte vergleichbarer Intensität, die verfluchte Narbe aus Zement zum Thema erheben, sucht man in der deutschen Lyrik dieser Zeit vergebens. Diese literaturgeschichtlich erheblichen Leistungen der Lyrik dieses Dichters harren nach wie vor des Eingangs in historische Aufarbeitungen. Ja, harren. Nun wünsche ich uns einen wachen Kopf und noch einmal ganz herzlich willkommen, Andreas Reimann.
Guten Tag. Da diese Gedichte im Großen und Ganzen extrem lang sind, kann ich Ihnen nur 4 Texte vorlesen. Ne? Hört man jetzt was? Ein Mikro wird doch nicht lauter, wenn man es in der Hand nimmt. Es wird doch nicht lauter, wenn man es in der Hand nimmt. Hallo? Hört mich jemand? Ja? Es wird doch nicht lauter dadurch, dass man es in der Hand nimmt. Ich will das nicht. Wird es jetzt lauter? Ich komme nicht dazu, was vorzulesen. Da die Gedichte von Kontradiktion eigentlich sehr lang sind, kann ich Ihnen nur 4 Texte vorlesen, die halbwegs überschaubar sind. Wie gesagt, die Gedichte sind von 1964 bis Anfang 66. Ich bin in der Zeit gerade aus dem Institut für Literatur geflogen. Nach dem berühmten 11. Plenum des ZK der SED. Ich bin zur Armee eingezogen worden. Der operative Vorgang Auto war eröffnet worden. Das heißt, ich war einfach zu feige, das Buch in Gänze im Westen veröffentlichen zu lassen. Es gab auch zahlreiche Vorabdrucke. Dann wurde das Manuskript irgendwann beim Hinsdorf Verlag in Rostock beschlagnahmt. Und ich habe es jetzt erst in meinen Akten vollständig wiedergefunden. Rummelplatz. Was treibt mich unter den Gegenhimmel, Tranfal Elektrosterne faltern? Suche ich die Kindheit, da wir altern, im menschenstrudelnden Gewimmel? O Platz, Verlockung, Pfauenfeuer, wenn wir im hohen Schweifrad kreisen, vergessen wir die Abenteuer, ikarisch-Asteroide reisen. Wir nähern uns dem Raum Totalen, es reigen irrtwärts andere Welten, doch die gewöhnten Herzen melden. Schwer fällt die Trennung vom Banalen. Ich liebte stille Tätigkeiten, doch hier im Leibe Katarakte, im Wirbel der stupiden Takte, fischt laut das Nichtstun seiner Beuten. Im Wasserlichte wollte ich schwimmen, hier aber kreiseln Monde, baden im Sumpfglanz wir. Und magisch glimmen die süchtig werbenden Fassaden. Das Violett des Irrealen wirbt hektisch für die Vorzeitfäule. Doch im sirenischen Geheule fällt schwer die Trennung vom Banalen. Die Angriffsangst ist längst vergangen im splitternden Ruinenschatten. Doch auf Gesichtern sattheitsglatten die kleine Gier nach neuem Bangen. Schon konstruiert man Furchtvisionen im Kreis von grauen Lumpengeistern, durchfahren wir Schreckensillusionen. Auch sehe ich platziert uns meistern den Übungsschuss auf Scheibenzahlen, erschossene papierne Blüten. Schwer fällt die Trennung vom Banalen. Und gleisnerisch tritt auf die Lüge und nennt Gewehre Spielzeugwaren, verfluchte Gier nach Flammenjahren. Öd faulen die Felder künftiger Siege, Qualm quirlt aus Reden, auf indessen des Flugzeugs Silberkrallen striemen die Himmelshaut.
ist es unser Wesen, den Komödiantenglanz zu rühmen? Du Flitterherz in roten Schalen, nichts als die Frage kann ich geben, wer besser nicht zum Weiterleben die schwere Trennung vom Banalen. Elegie in Buchenwald. Erinnerung, zackige, schwarze, gespenstische Fledermaus. Beschwor dich Atropos, die Parze, im durchwinterten Haus, auf das die Gäste erführen, hier fordert die Trauertribut. Da dröhnen die Autotüren schon als ein zynisch Salut. Ich werde die Gäste begleiten, sie schlendern lethargisch durchs Tor. Die Herzen, immun gegen Leiden, verkümmern als Liebesdekor. Erstarrt sie erschütterungsbitter, so wie Niobe einst, beim Anblick der knochigen Gitter, wo, Wind, du die Asche verweinst. O Krypta, Tiefe voll Grauen, bröckeln die Rostschuppen braun beim atmenden Klagen der Frauen, die angstvoll die Öfen erschauen. Die Stimmen voll Gleichmut zerschneiden unsere Empfindungen flor, den Herzen immun gegen Leiden verkümmern als Liebesdekor. Noch unter der Galgenfeste, dem knarrenden Spinnenskelett, lagern gefühllos die Gäste. Steht einer vor kacheligem Bett, ist seine Träne gefroren, graubliches Eiskorn. Ich frag, ist er verkommen, verloren, für den befriedeten Tag? Karten seh ich ihn schreiben, trivial Worte tröpfeln ins Ohr. Solch Herzen, immun gegen Leiden, verkümmern als Liebesdekor. Tragt ab drum die wandengen Zellen, die Öfen mit federnem Ruß. Nur in erschütterungsschnellen Herzen haust Hoffnung und Gruß unsere erschlagenen Genossen. Doch hier hinter Ernstmasken sah ich Blicke, die Neugier verschossen, begrüßend den Schauer, voilà. Ich will meinen Stand in den Zeiten prüfen, da jener verlor, dessen Herz immun gegen Leiden, verkümmert als Liebesdekor. Elegie meiner Nächte. Schlaf, mein Nachtweg voller Glätten. Einsam gehe ich, Licht rieselt durch Träumefacetten. Da raunen die landlosen Stimmen und brüchige Eisschollen schwimmen gegen mein herztes Gesicht. Es spiegelt im Prisma der Träume die filigrane Vision, das Landpferd trägt Stacheldrahtzäume, die Toten berichten synchron. Fluss Lethe schwemmt fort die Gesänge dieser makaberen Nacht, und über dem Grünen der Hänge sirrt in die Vogelpulkette der habichte Blickbajonette, ehe der Warnschrei erwacht. Ach, wie das Fallen der Türen einschlägt ins Nachthirn als Schuss und über der Spreeader schnüren Leuchtkugeln, tödlicher Gruß. Am Mauerdeich scheppern die Scherben der Sterbegesten wie Glas. Für was dieses friedlose Sterben? Und kannst der Verstand auch erklären, beim Anschlaggeräusch von Gewehren schmerzt mir das Herz und wird blass? Kann jede Erklärung genügen? Zu leicht ist das Schuldbrot verschenkt, Gewissen mit Schonbezügen gängiger Worte verhängt. Schlaf, mein Nachtweg voll Glätten, einsam gehe ich, Licht rieselt durch Träumefacetten. Da raunen die landlosen Stimmen und brüchige Eisschollen schwimmen gegen mein Herz das Gesicht. Es spiegelt im Prisma der Träume die filigrane Vision. Das Landpferd trägt Stacheldrahtzäume. Die Toten berichten synchron. Aufmarsch. Ich kann das Hurra nicht mehr hören. Das röchelt und orgelt fatal aus flaschigen Lautsprecherröhren. Ich kann das Hurra nicht mehr hören. Brüllen wir die Weißbäume kahl? Dem wirklichen Schrei widersprechen die Echos in hohlerem Ton. Sage, versteckt unsere Schwächen der Stärke Imitation? Im Schrei wird die Nelke ertrinken, in Strudeln zerweicht das Papier, wenn redend die Worte wir zinken. Im Schrei wird die Nelke ertrinken und einst in den Sintfluten wir. Am Drahtstiel blutflammige Blüten, erinnernd an mythischen Mohn, machst du die Symbole und Mythen kennbar als Imitation? Jetzt scheppern die Blechblaskapellen scharbig wie Panzer auf Stein. Geprügelte Pauken verbellen die scheppernden Blechblaskapellen. Wir spiegeln in Helmen uns klein. Abnützen den Asphalt die Sohlen schlurfend. Doch prasselt synchron manchmal wie eiserne Bohnen des Beifalls Imitation. Ich mag keine Losung mehr lesen, Verheißungen wechseln dem Wert als dürre Bewusstseinsprothesen. Ich mag keine Losung mehr lesen, die zum Elysium verklärt, die Wiese das Verdehlen. Welch kalkweise Spruchformation, von 100 Losungen zählen 99 zur Imitation. Ich mag keine Fahne mehr tragen, wenn wir marantisch marschieren, denn wir verscharren die Fragen. Ich mag keine Fahne mehr tragen auf dem glazialen Gestirn. Der Flagge vom Blut unserer Toten ersparet die Deformation zu Fähnchen, zu Wimpeln, zur roten Zukunftsimitation. Ich kann diesen Tag nicht mehr feiern, der dörfisch zum Volksfest verflacht. Mit wässernden Redespeiern, ich kann diesen Tag nicht mehr feiern, die schillernde Pfingstochsenpracht. Gibt's sozialistisches Gammeln? Es schläfert die Demonstration, wenn gähnend das Credo wir stammeln zur Fortschrittsimitation. Die Fahnen verkommen im Winkel, abends im trüben Lokal, Prämien werden gepinkelt, die Fahnen verkommen im Winkel, Ende platt, alles trivial. Rauchend und kurz vorm Erbrechen sagt einer zur Kampftagsvision des Fernsehens halb rülpsend, halb sprechend: Mensch, lass doch die Imitation. Dann wankt der 0-0-Wärts davon. Wer aber zahlt unsere Zechen? Dieser Band enthält außer dem Zyklus Kontradiktionen auch noch ein paar Texte, die aus den Manuskripten meiner Gedichtbände Die Weisheit des Fleischs und Das ganze halbe Leben ausgesondert worden sind. Außerdem ein paar ganz frühe Gedichte und den Essay Die neuen Leiden der jungen Lyrik, inklusive der Diskussion aus der Sinn und Form Zeitschrift Sinn und Form. Eine Diskussion, an der sich unter anderem Lutz Rathenow und Jürgen Fuchs beteiligten. Und Sinn und Form gab mir damals die Möglichkeit, nach der einjährigen Diskussion diese nochmals zu kommentieren. Die ganze Sache ist tatsächlich teilweise recht lustig. Ich lese Ihnen aber noch ein Gedicht, das ich als erstes nach meiner Entlassung aus der Haft 1970 geschrieben habe. Kleine Heimkehr. Hinter den Mauern, wo standhaft die Mauern stehen und unnahbar, wie über ein kleines, dachte ich, könnte ich dort leben. Nicht groß, doch aber angstlos wie einer, der noch gar nichts von aller der Bitternis weiß. Zumutbar wäre mir ein mittlerer Mut. Irrtümer, Rosenkranzperlen. Ich bet abschiedslos ab die geschlossene Kette, dachte, blieb weniges, wenigstens blieb tief in den Dünen erheiterter Leiber, tief in den Zellen zentraler Gehirne, tief in den Zimmern, durch die ich mich wohnte, nicht nur in Akten, ein Abdruck von mir. Irrtümer, Rosenkranzperlen. Mein Gott, ausgesiedelt aus Säufergelagen, offenen Gesprächen und Zeitung und Saal, bin ich wohl worden ein wildes Gerücht, wahrlich begreif ich's. Die Presse gepressten Köpfe besetz ich in Staubsauger und Dreck oder der Sand im Getriebe und zwischen knirschenden Zähnen. Die Freiheit des Brots. Also zu Hause komm nie mehr ich heim. Denn ihr entsinnt euch, wo Zweifel nichts gelten, saugt die Verzweiflung ein Gierschwamm uns aus. Seine Gelegenheit zwar hat im Dunkel noch die verwaschenste Helle, jedoch wem ist das Tröstung, sobald's ihn betrifft? Stets noch macht streitig der Steckbrief vom Dienstag folgenden Freitag, wo immer Laternen bugten vorm Fenster, geschwärzt waren die Wände, nächtlich mit Fluchruhen Kreuzen, mein Gott. Oder wir schwammen im stahlstarren Netz Schattens. Was bleibt denn zu sagen? Ihr wisst's. Wenn wir nur stritten um alles, genügt letztlich, ihr Lieben, das Wenige auch. Aber doch nur, wenn wir streiten um alles, aber nur dann.
Dankeschön. Danke. So, und wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, dann fragen Sie bitte. Ja, ist schwierig.
Sie haben ja, schönen guten Abend. Sie haben ja die Gedichte, wenn ich das richtig verfolgt habe, Sie haben ja die Gedichte aus diesem Band geschrieben, da waren Sie, ich sag mal so Mitte 20, wenn ich das richtig gerechnet habe.
Ja, zwischen 16 und
18. 16 und 18. Und jetzt ist meine Frage an Sie, Sie haben ja, oder unter welcher, oder mit welcher Option haben Sie diese Gedichte geschrieben? Sie wussten ja, oder Sie mussten ja immer damit rechnen, oder konnten ja vielleicht schon im Vorfeld wissen, die werden sowieso nie veröffentlicht. Also aufgrund kritischen Inhalts, haben Sie die dann für sich geschrieben oder in der Hoffnung, sie werden veröffentlicht oder um einen größeren Interessenkreis vielleicht zu erreichen? Also ich finde es ja sehr bewundernswert in dem Alter, dass sie solche Dichte geschrieben haben. Also ja, unter welcher Option, also, oder ja, genau, was war so sozusagen ihre Motivation, diese Dichte zu schreiben?
Naja, ich habe sehr zeitig angefangen zu veröffentlichen, also mit 11 Jahren. Allerdings wussten die entsprechenden Zeitungsredaktionen nie, dass ich so unheimlich jung war. Das kam erst raus, als 1965 ein Gedicht von mir im Neuen Deutschland zerrissen wurde von Lesern. Aufgrund der Unverständlichkeit, in Anführungsstrichen. Das Problem war, ich hatte, wie gesagt, sehr zeitig angefangen zu veröffentlichen und habe eine ganze Menge Gedichte geschrieben über die heile, wunderbare Arbeitswelt, so über die Arbeit als Tagebau, als Baggerführer im Tagebau oder Gleisleger und Ähnliches. Ich glaubte wirklich, dass sie den Menschen sich unheimlich glücklich fühlen. Und dann musste ich eines Tages einen Beruf erlernen und war vollkommen in jener Wirklichkeit gestoßen, die ich nicht ein bisschen ahnte, aber ich dachte, das wäre mein eigenes subjektives Versagen, da irgendwelche Schwierigkeiten zu sehen. Meine Großmutter bekam nur die Mindestrente und wir haben bloß halb Waisenrente gekriegt, weil unser Vater in West-Berlin umgekommen war. Wir hatten also 320 DDR-Mark zu dritt zum Leben. Aber ich dachte natürlich, das ist eine absolute Ausnahme. Und ich war dermaßen schockiert von dieser Wirklichkeit, dass ich eben hintereinander weg diese Gedichte geschrieben habe. Und natürlich den Plan hatte, wenn ich sie nicht in der DDR veröffentlichen kann, sie im Westen zu veröffentlichen. Aber wie gesagt, ich war dann aus dem Institut rausgeflogen. Ich habe zwar noch eine Menge Texte davon zur Fuhrabdruck freigegeben, aber dann war ich auch gerade bei zur FAA eingezogen worden, ein Gastspiel, das mit dem Selbstmordversuch endete. Der erste Haussuchung hatte ich hinter mir. Also ich hatte
hatte doch ein bisschen Angst, das Buch vollständig im Westen zu machen. Ja, und dann war es irgendwann verschwunden. Auch beim Verlag verschwunden, beim Instorf Verlag. Und wie gesagt, wir haben es jetzt 50 Jahre danach in den Akten wiedergefunden. So, das war's zu der Frage.
Noch was?
Und hatten Sie für sich selbst auch in der Zeit, als Sie so jung waren und gedichtet haben, auch selber so literarische Vorbilder? Also so, ja, wie soll ich sagen, nach denen Sie, oder die Sie sich selber so zum Vorbild genommen haben?
Ja, aber das war jeden Tag ein anderes Vorbild, was ich hatte. Also ich habe vollkommen kreuzquer gelesen von katholischen Schullesebüchern bis zu Ben oder zur Menschheitsdämmerung, die Klassiker. Meine Großmutter hatte einen sehr gut sortierten Bücherschrank. Also fast sämtliche Bücher von Kurt Wolf Verlag. Und über alles andere, was ich so angesammelt hatte. Also ein richtiges Vorbild, wo ich sagen könnte, er hat mich nachhaltig beeinflusst, gab es einfach nicht. Also jetzt steht irgendwo, dass der Witz bei mir von Brecht käme, aber er kommt natürlich viel eher bei von Heine und zwar an den Stellen, wo er auch bei Brecht von Heine kommt. Also so richtig festmachen kann man es nicht. Auch sämtliche formalen Sachen habe ich mir eben nicht zuerst von der Verslehre abgeguckt, sondern einfach von Texten. Und da habe ich dann hinterher in der Verslehre nachgeguckt, wie hat es denn nur eigentlich gemacht. Umgekehrt wäre wahrscheinlich alles entsetzliche Laubsägearbeit geworden, wo alles stimmt, aber sich nicht mehr bewegt. Ne? Nee, das vollständige Manuskript habe ich in meinen Stasi-Akten gefunden. Also das war wahrscheinlich beim Verlag beschlagnahmt worden. Ich weiß es nicht, weil mein damaliger Lektor Dr. Kurt Batt sehr frühzeitig gestorben ist. Und auch aus den Akten des Hinsdorf Verlags geht es nicht deutlich hervor. So, nun, machen wir Schluss. Also, ich danke Ihnen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.